Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der drei Banken Generali, abrufbar unter www.3bg.at.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der drei Banken Generali Investment Gesellschaft in Linz.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Es knallt wieder. Durch die Eskalation zwischen Israel und Iran nimmt die Unsicherheit in der Welt noch weiter zu und die geopolitischen Bedrohungen wachsen. Okay, das hat natürlich irgendwie Auswirkungen auf die Börse, oder muss ich schon wieder sagen, hatte. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, DAX und ATX, TR stabilisieren sich zum Wochenstart beide im Plus. Panik und Ausverkauf? Nein. Unsicherheit und Zurückhaltung? Ja. Ist der Spuk an der Börse schon wieder vorbei?
Vorbei würde ich nicht sagen, aber es entsteht, und das kann man auch tragisch sehen, aber es entsteht ein gewisser Gewöhnungseffekt, sodass man nicht mehr auf jede Eskalation direkt reagiert. Klarerweise muss man schauen, was der Ölpreis machen wird. Aber so in Summe gesehen ist die Reaktion eher gelassen, was nicht zwingend so bleiben muss, denn die Unsicherheit an sich ist schon spürbar. Andererseits sind auch viele Anleger nicht über beide Ohren überinvestiert. Und das mag auch ein Grund sein, warum die Reaktionen an den Märkten durchaus überschaubar sind.
Ja, ist ein gutes Argument. Der Ölpreis, klar, sprang rasant an, abrupt nach oben und mit ihm auch ein paar Einzelaktien. Reiseunternehmen, Airlines, auf der anderen Seite die höheren Kosten durch Kerosin und längere Flugrouten. Wie groß ist die Gefahr für eine Abwürgung der Wirtschaft durch einen hohen Ölpreis? Wenn die Straße von Hormuz zu ist und weniger Tanker Öl liefern? Das Ganze ist komplex und dann hat Putin wieder einen attraktiven Ölpreis. Also es lässt sich nicht einfach so leicht zu argumentieren, naja, Brent und WTI steigen und werden dann auch wieder sinken.
Ja. Auch hier hat sich die Welt in den letzten 20, 30 Jahren schon verändert, sodass ein höherer Ölpreis direkt die Konjunktur sofort abwirkt. So direkt würde ich das nicht mehr sehen. In der Konjunktur sind Dienstleistungen, IT und so weiter einfach höher gewichtet als vor einigen Jahren. Dazu kommt noch, dass aus der europäischen Sicht jetzt der US-Dollar heuer so um 10-11% abgewertet hat seit Jahresbeginn. Das muss man auch gegenrechnen, wenn man über den Ölpreis spricht, der ja in Dollar handelt. Das heißt, es trifft sicher einzelne Unternehmen. Daraus aber einen Effekt für die breite Wirtschaft abzuleiten, das wäre mir zu früh. Ich glaube nicht, dass es einen so dramatischen Unterschied macht, ob Ölpreis jetzt bei 60 oder bei 75 oder 80 Dollar steht.
Ja, das greife ich gleich auf, der Dollarpreis. Trump will ja den Dollar schwächen. Okay, aber er will keinen schwachen Dollar. Also was bedeutet ein schwacher Dollar und wie viel hat US-Dollar schon nachgelassen? Sie sagten so um die 10-11%. Also der schwache Dollar, ist er wirklich gut für die USA? Aber wie schwach darf er wirklich werden?
Ja, das ist genau diese Grenze, wo man aufpassen muss. Ja, USA, Trump, seine Kollegen, die er um sich hat und auch viele Papiere, die vor der Wahl geschrieben wurden, überall steht, man wünscht sich einen schwachen Dollar. Aber er darf eben nicht schwach werden in Form eines Vertrauensverlustes, sondern in Form einfach eines schwächer werdenden Dollars. Das kann man durchaus argumentieren mit Kaufkraft, Paritäten und vielen anderen Dingen. Wir dürfen ja auch hier die Geschichte nicht beginnen zu erzählen, am Tag der Trump-Wahl. Der US-Dollar war jetzt viele, viele Jahre lang stark, eine starke Währung. Der Euro war viele, viele Jahre eine schwache Währung. Jetzt haben wir zur gleichen Zeit einen US-Präsidenten und in Deutschland ein mächtiges Konjunkturpaket. Und jetzt geht es halt mal in die andere Richtung. Das heißt, insofern würde ich sagen, wenn man sich den Chart anschaut, ist es eine Korrektur, die nicht wirklich überraschend ist. Dann taucht sofort die Frage auf, soll ich darauf reagieren? Auch hier mit ruhiger Hand, denn wir dürfen eines nicht übersehen, ein schwacher Dollar ist dann schon auch eine gute Nachricht für die exportorientierten US-Unternehmen, die dann natürlich in ihrer Bilanz Währungsgewinne aufweisen und dadurch sind bei schwächerem Dollar bei den globalen Konzernen, die in den USA tätig sind, eher Gewinnrevisionen nach oben zu erwarten.
Ja, was mit Gold? Wieder in Richtung Rekordmarke unterwegs. Dies spiegelt ja weit mehr als nur die Marktvolatilität wider. Spekulationen inmitten globale Unsicherheiten und wachsender Zweifel am US-Dollar als Leitwährung. Wandelt sich ja der Dollar zunehmend von Nischeninvestment zum einen zentralen Anker einer neuen geopolitischen Finanzordnung?
Naja, es ist einfach auch eine Art der Diversifikation. Der große Trend kommt ja von diesen globalen Notenbanken, vor allem aus Asien, auch aus vielen anderen Emerging Markets, auch aus Lateinamerika, die halt ihre Devisenreserven besser diversifizieren wollen und daher etwas Gold kaufen und dafür weniger Dollar halten wollen oder auch weniger US-Staatsanleihen. Dieser Trend wird sich jetzt, denke ich, fortsetzen. Gewinnmitnahmen kann es immer geben. Aber wenn man sich anschaut, wie die Geopolitik dasteht, welche Schulden auch die USA haben, wir raten ja seit Jahren zu einer konsequenten Goldbeimischung und werden das auch weiter beibehalten.
Okay, spannend. Ich meine, die eigentlichen Goldtreiber, Sie sagten es ja, die Zentralbanken erhöhen ihre Goldbestände. Im laufenden Jahr waren das zum Beispiel 36.000 Tonnen. Die Goldkäufe haben sich im Vergleich zum vorigen Jahrzehnt verdoppelt. Ja, und Gold ist nun die zweitgrößte globale Reserveanlage sozusagen.
Genau, das ist ein Trend, der sich nicht auf einige wenige beschränkt. Da waren oft die Inder immer wieder im Vordergrund. Nein, es ist ein globaler Trend. Und man muss auch noch dazu sagen, das kann man auch historisch belegen, wenn die Notenbanken mal Gold gekauft haben, dann kommt das meist kaum mehr oder sehr selten zurück in den Markt. Das heißt, dieses Gold ist dann gut verstaut, wo auch immer. Und daher sind das schon sehr sichere Hände. Und dadurch, glaube ich, würde ich sagen, Goldpreisschwächen, die es immer wieder geben wird, so sind die Märkte, sind aus unserer Sicht eher Kaufchancen.
Kaufchancen vielleicht schon vorbei. Nächstes Thema, Oliv, das neue Grün sozusagen. Haben Sie Rüstungsaktien im Depot?
Wir haben in einigen wenigen Fonds einige wenige Rüstungsaktien. Breit investiert sind wir nicht und wir kaufen auch keine Rüstungsaktien in nachhaltigen Fonds, auch wenn das mittlerweile in Europa manche Investmenthäuser tun.
Ja, da haben wir die schnellen Punkte, die man sofort an der Börse sieht, diskutiert. Da können wir uns ja den eigentlichen, wirklichen Börsenthemen widmen. Der ATX-TR, also Total Return, über 10.000 Punkte, hält sich. Ja, was sind die Treiber des ATX?
Die Treiber des ATX sind zwei Dinge im Prinzip. Zum ersten in vielen Fällen, vor allem bei den Schwergewichten, eine sehr gute Gewinnentwicklung. Banken verdienen gut, Versicherungen verdienen gut. Das heißt, diese Berichtssaison war sehr in Ordnung. Und der zweite Treiber ist, dass jetzt erstmals halt wieder mehr Geld, mehr globales Geld nach Europa fließt. Dort auch wieder neben den großen Werten auch in kleinere Titel fließt. Ja, und damit hat Österreich einfach wieder Kapitalzuflüsse, denn wir brauchen ja diese Zuflüsse aus dem Ausland, weil die Inlandskäufer nicht groß genug sind, um die Kurse voranzubringen. Und dieser Anpassungsprozess, der wird, denke ich, auch noch eine Spur weitergehen. Heimische Unternehmen sind immer noch vergleichsweise relativ günstig, auch wenn natürlich schon ein Teil dieses Abschlages in den vergangenen Wochen abgearbeitet wurde.
Ja, wohin floss denn das ausländische Geld? In welche Aktien? Also was sind Ihre österreichischen Lieblingsaktien?
Ich gebe keine Kaufempfehlungen ab. Ich sage nur, was in unseren Österreich-Fonds sehr hochgewichtet ist. Es sind weiterhin hochgewichtete Bank- und Versicherungsaktien. Es gibt eine Wachstumsstory bei Do & Co. zum Beispiel, die wirklich überzeugende Geschäftszahlen letzte Woche wieder geliefert haben. Es gibt sehr viele gute Nachrichten aus dem Industriebereich, wo sich Unternehmen wie Palfinger oder auch Andritz gut entwickeln. Das heißt, es gibt einfach auch guten Rückenwind von der Konjunktur. Und ich glaube auch, und das ist die größte Gewichtung in Österreich für derzeit, dass man vielleicht ein, zwei Jahre abwarten muss, aber das, was ÖMV hier gemeinsam mit dem arabischen Partner in den kommenden zwei, drei Jahren aufbaut im Bereich, nennen wir es Chemie vereinfachend, das ist schon richtig groß. Das ist schon richtig groß, das wird ein bisschen brauchen, bis man die Dimension erkennt, aber strategisch, glaube ich, sind das weitsichtige Schachzüge, die aus meiner Sicht erfolgsversprechend sind.
Ja, eine Ölalternative. Ich sagte vorhin, und das füge ich jetzt gerade noch hinzu. Ja, und welche Aktien sind unterbewertet, also auf Ihrer Watchliste zum Beispiel? So eine Frequentis, die über 70% in den letzten Monaten zulegte, da ist auch schon zu spät, da einzusteigen.
Zu spät ist, weiß man nicht, erst im Nachhinein. Das ist schwer zu sagen. Aber Frequentis hat halt ein Produkt im Sinn dieser Flugsicherung, das global gebraucht wird. Und wenn man sich anschaut, was im Bereich Drohnen so entsteht in den kommenden 5 oder 10 Jahren, das heißt, das Produkt ist ausgezeichnet. Ja, natürlich, wenn eine Aktie um 70% gestiegen ist, muss man vielleicht nicht sofort nachkaufen, kann man sich mal in Ruhe anschauen. Ja, muss man abwarten.
Welche Aktien sind noch auf Ihrer Watchliste, die vielleicht bald reinkommen, die noch unterbewertet wären?
Ich glaube, die wesentlichen haben wir besprochen, denn es gibt auch Aktien, die zu Recht unterbewertet sind.
Nehmen wir einen Schritt weiter von Österreich raus Richtung Europa. Welche Aktien finden Sie da interessant?
Auch dort gilt Ähnliches, dass man in Europa, glaube ich, derzeit nicht unbedingt Richtung Gesundheit, Richtung Pharma, Richtung Nahrung schauen sollte. Dann abgeleitet auch von den Programmen, die in Deutschland entstehen, vielleicht eher Richtung Industrie, Richtung Bau, Richtung Zement und so weiter. Das heißt, hier eher diese Old Economy, weil das für ein Begriff ist, der irgendwie ein bisschen eigen ist, aber man sagt halt Old Economy. Das heißt, das würden wir auch in Europa derzeit bevorzugen, weil es auch eine gewisse Story dahinter gibt, die auch logisch ist im Bereich Gesundheit. Ja, ob ich da jetzt einen Schweizer nehme, einen Briten oder einen Amerikaner, ist jetzt nicht die Europa-Story per se. Hier geht es eher um dieses bisschen oder wesentlich mehr investieren als in den vergangenen Jahren im Bereich Infrastruktur und so weiter.
Herr Birkelbauer, danke für Ihre Strategien. Danke für Ihre Einblicke.
Immer gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.